Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik, Management Informationssysteme, mit Professor Dr. Hans-Knut Arndt. Die Lehrveranstaltung Usability und Ästhetik. Software Engineering Teil 4. Kommen wir nun zu den ergonomischen Anforderungen für Bürotätigkeit mit Bildschirmgeräten. So heißt die schöne Norm DIN EN ISO 9241-11. Was wollen wir davon wissen? Wir wollen eigentlich wissen, was eine Gebrauchstauglichkeit oder neuer formuliert eine Usability ausmacht. Das ist ja sicherlich im Sinne dieser Veranstaltung, wenn wir uns mal anschauen, wie auch von der Normungsseite aus eine Gebrauchstauglichkeit, eine Usability gestaltet werden sollte oder was es dafür für Empfehlungen gibt. Und da werden zunächst drei Leitsätze formuliert. Es geht bei Usability, bei Gebrauchstauglichkeit zunächst um Effektivität. Effektivität meint in diesem Zusammenhang die Genauigkeit und die Vollständigkeit, mit der Benutzer ein bestimmtes Ziel erreichen. Der zweite Leitsatz lautet Effizienz. Auch hier speziell, was versteht man unter Effizienz in diesem Zusammenhang? Der im Verhältnis zur Genauigkeit und Vollständigkeit eingesetzte Aufwand, mit dem Benutzer ein bestimmtes Ziel erreichen. Und der dritte Leitsatz heißt Zufriedenstellung. Was ist damit gemeint? Damit ist die Freiheit von Beeinträchtigungen und positive Einstellungen gegenüber der Nutzung des Produktes. Wir sehen also, wir kriegen hier eine Handreichung. Wir sollen im Sinne der Usability mit unseren Produkten, mit unseren Dienstleistungen und vor allen Dingen natürlich mit unserer Software effektiv, effizient und zufriedenstellend sein oder zufriedenstellend arbeiten können. Das ist sicherlich grundsätzlich richtig, überhaupt nicht verkehrt, aber dennoch schwer zu fassen. Wir sehen also, wir kriegen, wenn wir mal genauer raufschauen, eigentlich gar nicht so eine richtig gute Hilfestellung. Natürlich müssen wir in Rechnung stellen, es ist eine Norm. Eine Norm wird immer nur auf einem sehr abstrakten Niveau Vorgaben geben. Das heißt, wir bekommen natürlich hier bewusst nur auf seinem sehr abstrakten Niveau Vorgaben, aber haben sicherlich dann in der praktischen Umsetzung vielleicht die eine oder andere Schwierigkeit, genau das so umzusetzen oder letztendlich dahin zu kommen, was wir ja eigentlich wollen, zu einer guten Usability, zu einer guten Gebrauchstauglichkeit. Deshalb ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass natürlich in dieser Normreihe der DIN ISO 9241 noch in weiteren Unternormen, in weiteren Teilen auf die Usability eingegangen wird, nämlich in dem Teil 210 Ergonomie der Mensch-System-Interaktion wird auch darauf eingegangen, was man unter einer Gebrauchstauglichkeit, einer Usability als solches verstehen soll. Also man definiert hier diesen Begriff und die Definition lautet: Ausmaß, in dem ein System, ein Produkt oder eine Dienstleistung durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um festgelegte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Gut, da haben wir sie wieder, die drei Leitsätze eben aus der anderen Norm. Wir sollen also mit dem Produkt effektiv, effizient und zufriedenstellend arbeiten können. Aber wir sehen hier noch vielleicht ein paar wichtige Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Wir sehen, es handelt sich also bei der Usability um einen sehr weitreichenden Begriff. Er kann auf bestimmte Systeme angewendet werden, er kann auf konkrete Produkte angewendet werden und er kann sogar auf Dienstleistungen angewandt werden. Weiter ist wichtig, dass wir natürlich den Benutzer, also wer arbeitet tatsächlich mit diesem System, Produkt oder Dienstleistung, dass wir auch diesen auch beachten müssen und vor allen Dingen auch, das ist ja in dieser Norm zu entnehmen, dass es immer auf den Nutzungskontext ankommt. Also in welchem Kontext soll das Ganze tatsächlich auch erst eingesetzt werden? Wir kriegen also hier einen weiteren Hinweis, was wir unter Usability, unter Gebrauchstauglichkeit verstehen können, verstehen sollen. Allerdings sind wir immer noch, was wir als Zwischenfazit festhalten können, natürlich auf einem sehr abstrakten, auf einem sehr allgemeinen Niveau. Gehen wir also deshalb nochmal weiter in dieser Normreihe der DIN EN ISO 9241, diesmal auf den Teil 110. Wir sehen also, wir müssen in dieser Norm tatsächlich immer ein bisschen hin und her springen und schauen, wo wir passende Teile finden. Es geht ja immer noch um die Ergonomie der Mensch-System-Interaktion. Diesmal geht es im Grundsätze der Dialoggestaltung. Also das war ja eine wichtige Erkenntnis, auch gerade bei der Softwareentwicklung, dass man eine Folge von Dialogen hat und dass diese Folge von Dialogen natürlich irgendwie flüssig aufeinander abgestimmt ablaufen sollte. Deshalb hat man hier einige Grundsätze entwickelt, die auch sehr lange bis heute natürlich immer noch wieder aufgerufen werden oder angebracht werden, wenn es gerade um eine gute Usability, eine gute Gebrauchstauglichkeit von Systemen geht. Das zunächst einmal der erste Grundsatz der Aufgabenangemessenheit. Was ist damit gemeint? Ein interaktives System ist aufgabenangemessen, wenn es den Benutzer unterstützt, seine Aufgaben zu erledigen. Das heißt, wenn Funktionalität und Dialog auf den charakteristischen Eigenschaften der Arbeitsaufgabe basieren, anstatt auf der zur Arbeits-, der Aufgabenerledigung eingesetzten Technologie. Also wir sehen hier, erste Anforderung natürlich, es soll auf die Aufgabe, es ist nicht menschenzentriert, sondern es ist aufgabenzentriert. So sollte ein System gestaltet sein. Der zweite Grundsatz lautet Selbstbeschreibungsfähigkeit. Die DIN versteht darunter, dass ein Dialog ist in dem Maße selbstbeschreibungsfähig, in dem für den Benutzer zu jeder Zeit offensichtlich ist, in welchem Dialog, an welcher Stelle im Dialog er sich befindet, welche Handlungen unternommen werden können und wie diese ausgeführt werden können. Also diese Orientierung in einer Aufgabenablauffolge soll für den Benutzer vollkommen klar sein und darüber hinaus sollten auch für den Benutzer jeweils klar sein, was für Handlungsoptionen er hat. Und das eben alles so, dass das aus dem Arbeits-, aus dem Dialog heraus verständlich ist und dass er nach Möglichkeit eben nicht eine große Beschreibung oder woanders erstmal nachschlagen muss. Das ist damit gemeint. Der dritte Grundsatz lautet Erwartungskonformität. Ein Dialog ist erwartungskonform, wenn er den aus dem Nutzungskontext heraus vorhersehbaren Benutzerbelangen sowie allgemein anerkannten Konventionen entspricht. Das heißt, wir müssen damit sehen, dass alles das, was kommen sollte, das, was erwartet wird, dass das auch da an der Stelle ist, vor allen Dingen auch, was wir, wo wir das auch im normalen Fluss erwarten würden. Also das muss man vielleicht auch ein bisschen historisch sehen an dieser Stelle, dass häufig natürlich als die ersten Anwendungen programmiert wurden, also noch keine grafischen Benutzeroberflächen, zeichenorientierte Dialogabfolgen programmiert wurden, dass häufig natürlich auch gerade die Position allein schon der Eingabefelder nicht immer an der gleichen Stelle war, dass nicht immer das alles vielleicht gegeben war, was der Benutzer erwarten würde an der Stelle, so dass er häufig natürlich vielleicht sich als überfordert fühlte oder dass es ihm lange Einarbeitungszeit gekostet hat, bis er dieses System tatsächlich verstanden hat und beherrschen konnte. Also das ist natürlich vor diesem Hintergrund immer weiter zu sehen. Dann ist denn lautet der nächste Grundsatz Lernförderlichkeit. Was ist damit gemeint? Ein Dialog ist lernförderlich, wenn er den Benutzer beim Erlernen der Nutzung des interaktiven Systems unterstützt und anleitet. Das heißt also, das System sollte auch so ausgerichtet sein, dass es dem Benutzer eben tatsächlich eine Hilfestellung gibt, dass es ihn mehr oder minder selbstständig anlernen kann an der Stelle. Also das würde man von auch einer guten Usability erwarten an der Stelle. Der nächste Grundsatz lautet die Steuerbarkeit. Ein Dialog ist steuerbar, wenn der Benutzer in der Lage ist, den Dialogablauf zu starten, sowie seine Richtung und Geschwindigkeit zu beeinflussen, bis das Ziel erreicht ist. Also, dass Sie schneller, langsamer vorwärts gehen können, dass Sie vorwärts, rückwärts gehen können. Das kennen Sie auch. Das ist natürlich eine ganz wichtige Funktion, dass Sie nach Möglichkeit vielleicht auch Dinge rückgängig machen können, dass Sie wieder Schritte zurückgehen können, Schritte vorwärts gehen können. Das sind natürlich alles Dinge, die sich auch erst entwickeln mussten, die für uns heutzutage im Dialog mit Systemen selbstverständlich sind. Die wurden natürlich erst entwickelt und haben sich als Standard dann auch herauskristallisiert und sind natürlich auch durch solche Grundsätze dann befördert worden an der Stelle. Der nächste Grundsatz lautet dann die Fehlertoleranz. Das heißt, ein Dialog sollte auch fehlertolerant sein. Und er ist dann fehlertolerant, wenn das beabsichtigte Arbeitsergebnis trotz erkennbar fehlerhafter Eingaben entweder mit keinem oder mit minimalem Korrekturaufwand seitens des Benutzers erreicht werden kann. Das ist natürlich schon auch eine gute Forderung, na ganz klar, und es ist natürlich auch schon sehr weit fortgeschritten. Denken Sie gerade daran, wenn Sie vielleicht eine fehlerhafte Eingabe in der Suchmaschine Google machen oder ähnliches, dann werden Sie sehen, das System ist schon fehlertolerant und wird Sie vielleicht auf die richtige Lösung hinweisen. Gucken Sie sich mal Wikipedia stattdessen an. Das ist nicht ganz so fehlertolerant. Wenn Sie da fehlerhafte Eingaben machen, kriegen Sie vielleicht gar keine Treffer. Das ist also schon wichtig. Und wir wissen natürlich als normaler Mensch oder ähnlichem auch, dass wenn wir Fehler machen, dann sind wir als Menschen natürlich in der Kommunikation auch möglichst auch fehlertolerant vorzugehen. Das heißt, wir können uns auch bei nicht ganz präziser Aussprache, bei nicht ganz präziser Formulierung vielleicht drauf einlassen, was der andere von uns möchte, was wenn er eine Frage hat oder ähnlichem. Und das sollten Systeme natürlich an dieser Stelle auch möglichst weitestgehend sein. Das waren sie natürlich ganz am Anfang überhaupt noch nicht. Auch das ist natürlich ein Entwicklungsprozess. Und an den beiden Beispielen Google und Wikipedia sehen Sie auch, dass der Grad des Fortschreitens der Fehlertoleranz sicherlich auch noch sehr unterschiedlich in der Wirklichkeit ausgestaltet ist. Ja, und der letzte Grundsatz an dieser Stelle ist die Individualisierbarkeit. Also danach sollte ein Dialog eben individualisierbar sein. Und ein Dialog ist dann individualisierbar, wenn Benutzer die Mensch-System-Interaktion und die Darstellung von Informationen ändern können, um diese an individuelle Fähigkeiten und Bedürfnisse anzupassen. Wer mich kennt, weiß, dass ich da gewisse Schwierigkeiten habe. Also ich bin nicht der Meinung, das ist wahrscheinlich hier auch nicht hundertprozentig mit gemeint, dass man nun vollkommen seine Systeme individualisieren können sollte. Natürlich muss es das geben und das gibt es auch, dass Sie vielleicht einen Bildschirmhintergrund auswählen und dass Sie da den Lieblingsbildschirmhintergrund auswählen, dass Sie bestimmte Farben von Menüs, Icons oder was auch immer wechseln können, aber dass Sie eine hochgradige Freiheit dort haben. Ob das nun wirklich einer Usability immer zuträglich ist, da würde ich eher ein großes Fragezeichen hintersetzen. Oder auch das, was es sehr lange gab und es immer mal wieder gab, dass bestimmte Systeme einen einfachen Benutzermodus haben und einen Expertenmodus haben. Aber da muss man sich selber einschätzen. Vielleicht überschätzt man sich auch, ist man nun Experte, ist man der einfache Benutzer oder ähnlichen. Auch Microsoft hatte das ja zwischendurch mal versucht bei ihrem Office-Paket, dass bestimmte Menüs, die man nicht so häufig benutzt oder auch vielleicht nur als Expert benutzen würde, dass man diese ausblendet. Aber ich bin da immer sehr, sehr skeptisch, dass diese Individualisierbarkeit wirklich so weit gehen sollte, dass wirklich alles individualisiert werden kann. Denn Sie sind ja auch nicht in der Lage, Ihr Automobil vollkommen zu individualisieren. Natürlich können Sie heutzutage viel mehr machen. Sie können vielleicht sogar bei Ihrer Cockpit-Darstellung, in digitalen Cockpit-Darstellung vielleicht auch unterschiedliche Modi wählen, aber dass Sie nun das Lenkrad anders gestalten können oder auch eine Kupplung, eine Gangschaltung anders gestalten können oder was auch immer, das ist natürlich noch nicht gegeben an der Stelle. Also wir sehen, die Individualisierbarkeit sollte in der Praxis gerade im Hinblick auf eine gute Usability, auf eine gute Gebrauchstauglichkeit natürlich auch Grenzen haben an dieser Stelle.